Herzlich willkommen bei Eine Halbzeit mit dem großartigen Rolf Wolf Fuß und Heiko Ostendorp oder wie gute Freunde ihn nennen, dem kleinsten Mann der Welt, nach Romis Vater. Eine Aufforderung noch an alle Hörer, bitte wählt fleißig den Eisvogel zum Vogel des Jahres. Viel Spaß mit der Sendung, euer Eisvogel.
Eine Halbzeit mit, der Podcast mit Wolf Fuß und Heiko Ostendorp.
Das war der Eisvogel. Herzlich willkommen auch von unserer Seite. Mein Name ist Heiko Ostendorp.
Ich bin Wolf Fuß. Schön, dass wir mit dabei sind. Wir sind eine Halbzeit mit und das war der Eisvogel. Wie er leibt und lebt und fliegt. Ich habe ihn beim Bayern-Spiel gesehen, gegen Atletico Madrid. Hab gesagt, komm Eisvogel, wir machen mal ein Bild. Weil es ist ja im Moment ist ja noch keiner da oder keiner da. In der Allianz Arena ist ja sowieso nie einer da. Jetzt seit Monaten schon. Und dann kam der Eisvogel und hat gesagt, komm, wir machen jetzt mal ein Bild.
Das heißt, es war auch nicht so schwer, das euch zu finden, logischerweise. Weil
Nein. Wir saßen da, wo wir immer sitzen, Haupttribüne Mitte. In guten wie in schlechten Tagen.
Und die Frage,
in vollen wie in leeren Tagen.
Die Frage ist, hast du, also es ist ja wirklich sehr ernst zu nehmen, wie wir gemerkt haben, auch anhand der Reaktionen unserer Community, nämlich die Abstimmung zum Vogel des Jahres 2021. Ja. Läuft auf Hochtouren und wir bitten euch nochmal, stimmt ab unter vogeldesjahres.de.
Das kann nur der Eisvogel, das kann er wirklich nur.
Ja, er hat wirklich, also es ist kein Witz, ne? Es gab, ich würde jetzt mal behaupten, 20, 30 Leute, die sich gemeldet haben bei uns und gleich das Bild mitgeschickt haben, wie sie abgestimmt haben. Es scheint mehr zu interessieren als die US-Wahlen.
Herzlichen Dank für Ihre Abstimmung. Sie haben den Eisvogel zum Vogel des Jahres. Guck mal, alleine dieser Satz, alleine um die, also Weltklasse.
Oder?
Also der Mann, der diese Seite generiert, oder die Frau, ne, oder die Truppe, die diese Seite generiert, und sagen, was macht man als Ergebnisseite? Dann und sowas entwirft. Also die müssen ja vor Lachen nicht in den Schlaf kommen. Also die müssen sich auf die Schenkel klopfen und sagen, hoffentlich machen viele mit. Da haben wir ganz viel zu lachen, weil diese Seite ist, herzlichen Glückwunsch, Sie haben abgestimmt.
Genau. Ja. Und es ist ein sehr gutes Bild vom Eisvogel, finde ich.
Der Eisvogel ist Ihr Vogel des Jahres. Der Sperber ist Ihr Vogel. Der Sperling
jetzt kannst
ist
du mal dein, Vogel jetzt des kannst Jahres. Du, jetzt teste ich mal dein Vogelwissen, Wolf. Ich habe hab mir nämlich mal eben das
Du bist ja vorbereitet.
Genau,
ja, das ist gut,
weil ich ein Profi bin.
Du bist ein Profi.
Habe ich mir die aktuelle Abstimmung, das Ranking, du kannst da auch auf der Seite, weil die Jungs und Mädels da sehr professionell unterwegs sind, kannst du auch den Zwischenstand abfragen. Und jetzt rate mal, wer auf Platz 1 liegt.
Es ist der Eisvogel.
Nein, er ist...
Nein, ist es nicht.
Ist es nicht. Er ist auf Platz 8 unterwegs aktuell, aber er kommt. Er rollt das Feld von hinten auf.
Was heißt er kommt? Er fliegt.
er fliegt. Auf Platz 1 liegt unangefochten noch die Stadttaube.
Die Stadttaube? Mhm. Das wäre zum Beispiel für mich der nervigste Vogel des Jahres.
Vielleicht kannst du das auch irgendwo wählen.
Ja.
Die Stadttaube, ne? Bist du nicht bei Bayern-Spielen öfter mal mit Tauben beschäftigt?
Ich bin viel mit Tauben beschäftigt. Also ist auch in Dortmund im Signal Iduna Park. Also das ist ja, da sind viele aufgeschreckte Tauben.
Sind das die Stadttauben? Oder sind das andere Tauben?
Das weiß ich nicht. Also ich bin ornithologisch fest, klar, aber das ist zu speziell. Das ist zu speziell. Ich kann mich an ein Bayern-Spiel erinnern, da war der Flug der Tauben interessanter als das Spiel selbst. Und es wurde nachher von spitzfindigen, kreativen Social-Media-Usern eine Heatmap der Tauben gezeichnet.
Nicht dein Ernst.
Also, ja. Absolut, wo die sich überall aufhielten und es wurde verglichen mit einzelnen Spielern auf dem Platz und es war erschreckend. Und ich hatte das ja, glaube ich, erzählt, beim Spiel Union Berlin gegen die Bayern gab es eine Taube, die nach Aufmerksamkeit geierte indem sie in der ersten Hälfte volle Möhre unterm Tribünendach durchgeknallt ist. Und zwar 3-4 Mal, dass wir da oben zusammenzuckten. Ich habe Erfahrungen mit Fledermäusen im Vicente Calderón, Atletico Madrid. Tauben gibt es auch vermehrt, wenn keiner da ist, in Dortmund. Also da freue ich mich schon sehr, wenn am Samstag beim Derby, dürfen ja nur 300 rein, da die Tauben fliegen und sitzen und also völlig angepisst sind, wenn da plötzlich Spieler vorbeikommen, also fast beleidigt sind.
Was wollt ihr in unserem Stadion?
Wenn sie ihren Vogelarsch mal kurz einen Meter weiter bewegen müssen und dann aber sofort wieder zurückkommen und weiterpicken. Sensationell.
Aber es ist ja fast schon, es ist ja wirklich fast schon eine ornithologische Analyse, die du gerade uns hier präsentiert hast.
Ja, was soll ich sagen? Ja.
Weil, also die Feststellung, dass die Tauben dort vermehrt sind, wenn wenig oder keine Zuschauer im Stadion sind, das ist tatsächlich so. Oder war das jetzt ein Blödsinn, den du erzählt hast?
Nee, also in Dortmund ist es so, dass es halt vermehrt Taubenflug gibt, wenn keiner da ist. In München ist es den Tauben wurscht, ob einer da ist oder nicht. Also da gibt es eine wahrhafte Taubenkolonie, lebt in der Allianz Arena. Ja. Und dass es im Vicente Calderón Fledermäuse gibt, das ist bekannt gewesen, zumindest.
Ja, ja.
Also mittlerweile ist das Stadion, glaube ich, abgerissen. Aber,
aber die Fledermäuse sind noch da.
Es war sogar so, dass da ein unbekanntes Flugobjekt mal im vollen Sturzflug über die Pressetribüne, das war Haupttribüne, oberste Reihe, über die Pressetribüne geflogen ist, mit allerhöchster Geschwindigkeit und du da oben dann die Kollegen inklusive mir, wie die Orgelpfeifen hast runterzucken sehen. Also das muss ulkig ausgesehen haben. Und das fand dieses Flugobjekt auch und hat es halt immer und immer und immer wieder wiederholt, bis es einem Skandinavier dann irgendwann zu bunt wurde, er seinen Schuh ausgezogen hat und dieses Flugobjekt mit seinem Schuh gekillt hat.
An die Wand geklatscht, oder was?
Auf den Tisch.
Wie groß war das?
Ja, also keine Ahnung. Das war, ich würde sagen, so 10, 15 Zentimeter. Und die erste Reaktion der Menschen war, jetzt hat er den Vogel tot gehauen.
Oh.
So. Aber, wie sich nachher herausstellte und er uns dann auch stolz präsentierte, zwischen Daumen und Zeigefinger erhob er dieses Flugobjekt hoch. Und es war die wahrscheinlich größte Libelle, die letzte noch lebende Dinosaurier-Libelle.
Die urzeitliche Libelle. Die Champions League hier gesehen hat.
Ja, die er da also hingerichtet hat. Mit einem beherzten Schlag mit seinem Schuh.
Um unsere Freunde, die ja offenbar uns unsere Hörerinnen und Hörer, noch einmal abzuholen, da sie ja in dem Vogelsegment offenbar sehr interessiert sind. Auf Platz 2 aktuell der Goldregenpfeifer und auf Platz 3 das Rotkehlchen. Das ist natürlich
auch. Ja, Rotkehlchen finde ich auch gut.
Ja, Legendenvogel.
Ja, ein Legendenvogel.
Der Eisvogel aktuell guter Achter, wie gesagt, aber mit Luft nach oben. Also, ja. Wer ihm noch helfen will, die Abstimmung läuft noch ein wenig, ihn da noch zumindest aufs Podium zu beamen, gerne abstimmen unter vogeldesjahres.de. Der Eisvogel ist übrigens, was mich sehr beruhigt hat, es ist auch immer, gibt so eine Ampel dahinter, wie gefährdet der Vogel aktuell ist, also vom Aussterben bedroht.
Ist nicht sehr gefährdet.
Nee, genau, ich kann euch beruhigen, der Eisvogel ist ungefährdet. Ja, finde ich eine wichtige Info.
Puh, ja. Oder? Also da bin ich beruhigt.
Gott
da bin ich beruhigt.
Sei Dank.
Ja, ich mag den Eisvogel. Ich habe tolle Bilder gesehen von dir. Du bist im Geburtsvorbereitungskurs.
Oh, das ist...
ein harter Schnitt jetzt, aber es ist irgendwie...
harter Cut, ja.
Aber irgendwie habe ich gedacht, das will ich unserer Community nicht vorenthalten. Fantastische Leistung. Wickelkurs oder was hast du gemacht oder gehechelt oder Hechelkurs? Hechel oder Wickel?
Es ist ja nicht mehr so, ne? wie früher. Ja, Mutter hat natürlich auch gleich gesagt, irgendwie, ja, Hechelkurs und das hieß ja früher so und da hast du ja wohl auch viel gehechelt. Aktuell oder in der Neuzeit sozusagen, ja. Ist das alles sehr entspannt. Da wird gehechelt, aber nicht wirklich lang. Es war zweimal 6 Stunden, war ein Kompaktkurs.
Was heißt das, es wird gehechelt, aber nicht wirklich lang?
Ja, es wird jetzt nicht 12 Stunden gehechelt. Mir kam also. Das vorher so vor, jedem, dem ich das erzählt habe, ja, du bist also beim Hechelkurs und da hechelt man ja die ganze Zeit. Atemübungen ja. und bla bla bla. Das war vielleicht 1% der Zeit. So.
Und wurde gehechelt.
Wurde gehechelt. Ansonsten lernst ja. du sehr viel über Wickeln, Wickeltechniken. Du erfährst überhaupt erstmal, was da auf dich zukommt, vor, während und nach so einer Geburt. Vielleicht, woran man als werdender Vater dann auch denken sollte, wann man seine Frau vielleicht besser nicht ansprechen sollte oder die Flucht ergreifen sollte. Also es war,
das erfährt man da alles.
Ja, wirklich. Also es war, für mich war es extrem interessant und hilfreich. Was vielleicht auch damit zu tun hat, dass ich jetzt mich mit der Materie noch nicht allzu ausführlich beschäftigt habe, muss ich zugeben. Ich habe ja noch ein bisschen. Ja. Aber es waren 5 Pärchen da. Es wurde so eine richtig gemütliche Ecke eingerichtet. Also da lag halt so eine Yogamatte und dann so ein Seitenschläferkissen. Es gab ein paar Snacks. Und dann hast du dir das da gemütlich gemacht im Jogger. Und die nette Dame, die den Kurs geleitet hat, hat vorne ein wenig parliert und es war kurzweilig. 2x6 Stunden, während die Bundesliga lief. Das war, hätte jetzt auch nichts dagegen gehabt, wenn man das Ganze zeitlich ein bisschen angepasst hätte, aber ich wollte natürlich auch nicht unverschämt sein. Nein, von daher war alles gut. Also hat Spaß gemacht tatsächlich.
Ich habe das sowas habe ich nie gemacht.
Hast du nie gemacht?
Nee.
Ja, du bist natürlich auch wahrscheinlich ein Naturtalent.
Wahrscheinlich. Entwickeln. Ich habe immer gedacht, ey, wenn es drauf ankommt, dann kann ich's. Und genau so war's.
War's so?
Ja.
Also kannst du, wir wollen jetzt hier nicht zu sehr in intime Details gehen, aber war die Geburt wirklich ein erhebendes Erlebnis für dich?
Ja, das Größte überhaupt. Das ist das Allergrößte.
Also jetzt
es stellt alles bisher Dagewesene in den Schatten. Also dein Moment, dein Leben kriegt für einen Moment eine philosophische Tiefe. Weil viele Warums beantwortet werden. In dem Moment. Das ist so. Das ist tatsächlich so.
Dann kriege ich Gänsehaut, wenn du das
erzählst. Es ist so. Also du kriegst auch Antworten auf Fragen, die du noch nie gestellt hast. Aber es ist es geht in dem Moment, es geht ein neuer Horizont auf. Und da ist das Leben wirklich bemerkenswert. Wenn du keine Kinder hast, bleibt es dir verborgen und du hast im Zweifel auch nicht das Gefühl, dass dir irgendwas fehlt. Aber wenn dieser Horizont aufgeht, dann sagst du, boah, also da, wie sehr bin ich doch vorher an Grenzen gestoßen. Weil da es geht eine Tür auf und es tut sich auf ein weites Feld, wo du den Horizont eben noch nicht absehen kannst. Und das ist in dem Moment wird dir das gewahr. Und deshalb sträube ich finde toll, dass es solche Wickelkurse gibt und so, aber man kann sich auf diesen Moment nicht vorbereiten.
Er das glaube ich.
Und du merkst jetzt, hier passiert was ganz Großes und was Außergewöhnliches.
Und es läuft ja wahrscheinlich auch eh anders, als das vorher besprochen ist. Aber trotzdem jetzt... Mir hat es geholfen im Sinne von...
Es gibt kein Drehbuch. Es gibt kein Drehbuch dafür. Also du kannst dir so ein paar handwerkliche Dinge aneignen, wobei ich dir sage, wenn es drauf ankommt, kannst du wickeln. Also das ist jetzt keine Wissenschaft.
Nee, schon klar. Alles richtig.
Das zeigt dir dann auch eine Hebamme oder weiß ich nicht. Also
ja,
nie gemacht und es hat beim ersten Mal sofort funktioniert.
Aber auch um so ein bisschen vielleicht ein paar Ängste zu nehmen, Vorurteile, auch glaube ich bei meiner Frau. Also
dir gegenüber. Ja. Das schafft er nie, dieser Sack.
Gut, das hast du jetzt gesagt. Aber ich kann es tatsächlich nur empfehlen. Es war eine gute Erfahrung. Muss ich sagen.
Ist doch gut. Also deshalb gibt es solche Kurse auch, weil es Leute wie dich gibt.
Ja.
Ich meine das ohne, also das klingt jetzt, als würde da ein Zwischenton drin liegen, ist aber völlig ohne Zwischenton gemeint.
Bei dir liegt immer ein Zwischenton
drin. Ja.
Apropos Zwischenton, den gab es auch in der Allianz Arena gestern, nämlich von Thomas Müller. Hast du das auch so deutlich?
Das Ding war, das war komplett, dieser Satz war komplett nur über ein Kameramikro zu hören.
Aha.
Und wir haben nur gehört, also es war nur zu hören, dass er sich aufregt. Du hast halt über das normale Außenmikro fürs Worldfeed hast du nur gehört, dass wie er schimpft. Und das soll eine gelbe Karte sein oder irgendwie so. Das habe ich mir dann zusammengereimt auch und hab's dann den Zuschauern nochmal verkauft. Aber es gab eben auch noch ein Satzfragment vorher. Und das war nur über dieses eine Kameramikro zu hören. Und der Kollege, der das dann gehört hat, hat es entsprechend weitergegeben. Und dann haben wir diesen Clip quasi rausgelöst und haben ihn komplett in der Pause nochmal gespielt, um den Leuten zu zeigen, das war der Satz von Thomas Müller. Ein typischer Müller.
Oder?
Ja.
Ich fand
fantastisch.
Er hat mein absolutes Lieblingswort benutzt, was ich schon lange nicht mehr gehört habe.
Rabauke.
Ja,
Rabauk.
Die größten Rabauken im Weltfußball, oder was hat er gesagt?
Ja. Er hat so 100% die Lampen an in dem Moment, kotzt im Strahl, weil er weiß, dass ihm diese gelbe Karte möglicherweise nochmal um die Ohren fliegt in einem wichtigen Achtelfinale oder um die Ohren fliegen kann in einem Achtelfinal-Rückspiel, wo er dann fehlt oder so oder in einem Viertelfinal-Rückspiel, bis halt dann die Karten gestrichen werden. Und er kriegt eine, von dem jeder gesehen hat, das war falsch. Es war einfach ein Fehler, den der Unparteiische da begangen hat. So, dementsprechend ist er stocksauer und er sagt, wir spielen hier gegen die größten Rabauken im Weltfußball und ich krieg dafür eine gelbe Karte. Es ist super.
Weltklasse. Super. Wie du sagst, ein typischer Müller und ich habe dieses Wort Rabauke habe ich so gefeiert, dass der gleich nochmal überlegt hat, was gibt's noch in die Richtung so Wörter, die man selten benutzt, aber wenn man sie hört, geil findet. So das war jetzt ja so, Rabauke ist so eins, Schlingel ist auch sowas.
Schlingel,
was man früher gesagt hat, ne? So, oder Kapalken. Finde ich auch ein sehr schönes Wort.
Kapalken, ja. Das ist allerdings kein Wort, was im Großraum Päl, wo er herkommt, vorkommt.
Das geht eher Richtung Pott, oder?
Richtig.
Ja.
Pott statt Päl.
Päl hätte ich jetzt auch nicht auf dem Schirm gehabt bei Müller. Fällt dir noch so ein Wort ein? Ich finde, Rabauke verbinde ich immer sofort mit der erste Assoziation im Kopf, Räuberhotzenplotz.
Ja, natürlich.
Weiß nicht
natürlich.
Warum.
Es ist, Rabauke ist auch irgendwie positiv besetzt.
Ja, genau. Ja. Ist auch so süß, oder? So Schlingel. Ist auch, du bist aber ein Schlingel. So.
Ja.
Aber
Rabauke. Kleiner Rabauke. Das sagt man ja auch zu Kindern. Ja,
und also, dann kneifst du so ein bisschen in die Backe.
So, ne? Dass ihr und buffst ihn so in die Seite. Ne? Dass ihr das in eurem Wickelkurs nicht gelernt habt. Du kleiner Rabauke, jetzt lass dich mal wickeln. Na, du Schlingel, was machst du denn da?
Ich weiß nicht, ob ich da jetzt zu viel enthülle, aber wir hatten keine echten Kinder zum Wickeln. Vielleicht deswegen.
Ja, aber dass man da so tut. Ja, wir spielen das doch hier. Das ist doch kein Rollenspiel, oder? Das ist doch ein Rollenspiel da, oder nicht?
Ja, absolut. Wir hatten so eine Puppe, die wurde dann rumgereicht. Die hat dann jeder mal gewickelt.
Jeder eine. Nicht jeder eine.
Nein.
Der Witz.
Ja. Es muss gespart werden, auch an der Puppenfront.
Das ist aber in Corona-Zeiten bedenklich, du, wenn da alle sich an der gleichen Puppe abarbeiten.
Das war sehr Corona-konform da alles. Also mit Abstand, jedes Mal desinfiziert erstmal und so. Und auch nur fünf Pärchen. Also wirklich, also sehr, sehr Corona-konform. Kommen wir mal ein bisschen aufs Sportliche, Wolf. Die Bayern natürlich wieder extrem überzeugend, die deutschen Teams.
Wirklich wahr. Ja. Also das muss man noch mal sagen. Atletico ist wirklich eine der, weiß ich nicht, wir haben ja schon im Vorfeld des Leipzig-Spiels mal drüber geredet. Und du weißt, dass ich ein gewisses Faible habe auch für Diego Simeone und auch für Atletico Madrid. Also eine der kompliziertesten Mannschaften, die es im Weltfußball gibt, die dich wirklich auf Herz und Nieren prüft. In einer derartigen Manier auseinanderzuschrauben. Jetzt muss man sagen, Atletico war nicht gut in diesem Spiel. Also sie haben nicht gut gespielt. Es fehlten die Stamminnenverteidiger, es fehlte Saúl. Aber nichtsdestotrotz, auch diese Mannschaft musst du erstmal so auseinanderschrauben. Also das lässt nur einen Schluss zu, für den Moment zumindest, dass der Titel auch in diesem Jahr, oder sagen wir anders, derjenige, der Champions-League-Sieger werden will, muss an den Bayern vorbei.
Das ist nach einem Spiel schon eine sehr gewagte These, finde ich. Aber es spricht ja einfach alles dafür. Ne? Auch wenn du siehst, dass andere Mannschaften, die man jetzt immer zu den, die man logischerweise zu den Top-Favoriten zählen würde, da aktuell auch echt in einer Phase sind, die schwierig ist. Ne? Ich meine, Real hat zu Hause verloren gegen Donetsk, was für Gladbach eher eine Katastrophe ist, finde ich. So vom Ergebnis
also her. Also die haben wirklich zu Hause gespielt, ne? Die haben im heimischen Garten gespielt, am Trainingsgelände.
Ja, da wo Gladbach ja dann auch spielen muss, leider, hatten wir letztes Mal schon. So City hat dann zwar noch gewonnen, aber auch irgendwie mit Ach und Krach 2-1. PSG tut sich sowieso schwer, da ist viel Palaver auch wieder mit Tuchel und dem Sportdirektor und so weiter. Also es gibt, Liverpool hat auch gewonnen, aber ist jetzt auch in der Liga nicht so.
Paris Saint-Germain, glaube ich auch, kriegt Probleme aus der Gruppe rauszukommen. Ja. Also vielleicht kommt der Ersatz nochmal auf Wiedervorlage irgendwann, aber ich glaube, dass da seit dem verlorenen Champions-League-Finale die Luft raus ist. So.
Es ist
das
oft ist jetzt so,
ein Eindruck von Ferne.
Aber ist das?
Wir hatten dieses Phänomen auch bei den Tottenham Hotspur letztes Jahr zu Start. Also die standen kurz vorm größten Erfolg der Vereinsgeschichte, sind knapp gescheitert und dann ist erstmal die Luft raus. Und das wird für Tuchel ganz schwer. Und ich würde noch nicht unterschreiben, weil es ja da auch Zwistigkeiten zwischen ihm und Leonardo gibt, ich würde noch nicht unterschreiben, dass er die Saison da fertig macht.
Ja, da ist, genau, da ist wirklich einiges im Argen. Und das Thema ist ja nicht neu. Ne? Er hat das natürlich mit den ganzen Erfolgen, zumindest national und letztes Jahr dann endlich auch international, auch wenn es dann nicht zum ganz großen Coup gereicht hat, hat er das so ein bisschen immer beruhigen können, aber da ist Zunder drauf, ne? Die ganze Zeit zwischen den beiden. Und ich wollte noch mal eben reingrätschen bei Tottenham, weil ich jetzt mal zuletzt mir die Serie angeguckt
habe. Ja.
All or Nothing.
Ja.
Gesehen?
Ja, klar. Ich hatte es dir vorgeschlagen.
Du hattest es mir vorgeschlagen, richtig.
Ja, das war ein Tipp von mir.
Während der Corona-Zeit, ne? Als war
nee, danach.
Oder danach. Komm. Wann auch immer. Ja. Ich habe es mir jedenfalls angeguckt und ich war begeistert. Ich fand, mich hat ja die Sunderland-Geschichte nicht so gecatcht. Bin ich ja irgendwann ausgestiegen. Aber Tottenham großartig. Und da siehst du dieses Thema ja auch, ne? Weil wir gerade drüber gesprochen haben. Mourinho, finde ich, erklärt das in einer Sequenz sehr eindrücklich, wo er sagt, dieses Finale hat Nachwirkungen. Ne? Und das spürt ich. Es kommt natürlich, das war mir gar nicht so bewusst, wie viel da in dieser Saison auch echt zusammengekommen ist für Mourinho, ne? Also die ganzen Ausfälle, Kane, Son über Monate, Wochen.
Ja.
Und immer, wenn es gerade anfing zu laufen und sie in den Rhythmus reinkamen und mal ein paar Spiele in Folge gewonnen haben, zack, wieder ein Leistungsträger kaputt. Dann Corona-Lockdown und so. Also ich fand die Serie super. Hab sie verschlungen.
Ich auch. Und jetzt ist Tottenham keine Mannschaft, die auch von sich selbst erwartet, in jedem Jahr in einem Champions-League-Finale zu stehen oder in einem Champions-League-Halbfinale zu stehen. Also die können das schon richtig einordnen, dass das ein großer Traum war, der auf einmal hätte wahr werden können, auch weil die Gemengelage entsprechend war, die Ergebnisse waren entsprechend, waren so ein bisschen vom Schicksal geküsst. Man hatte die Welle erwischt, so und dann danach werden die so ein Stück weit wieder schrumpfen, die wieder auf Normalmaß mit allen Nebengeräuschen, was du sagst, Verletzungen etc. Und dann war klar, es musste ein neuer Impuls folgen. Und für Tuchel ist es ja noch mal schwieriger, weil Auseinandersetzungen mit dem Sportdirektor oder wenn du so über Kreuz liegst, überlebst du als Trainer in der Regel nur, wenn du erfolgreich bist, also sehr erfolgreich bist. Und In Paris wird halt Erfolg in allererster Linie über das internationale Abschneiden definiert.
Absolut.
Also das wird wirklich sehr, sehr, ein sehr, sehr schwieriger Weg.
Und erinnere dich dran, Wolf, Tuchel bei seiner Station in Dortmund hat er nicht mal überlebt, obwohl er Erfolg hatte.
Genau.
Aus gleichen Gründen. Ne?
Also
im letzten Jahr dann nochmal den DFB-Pokal mitgenommen, den ersten Titel nach Klopp geholt und trotzdem rausgeflogen.
Ja.
Weil es eben diese Querelen oder diese internen Probleme gab, die sich jetzt in Paris ähneln. Durchaus.
Ja.
Das wird schwer, bin ich bei dir. Tottenham, also Mourinho fand ich vor allen Dingen nochmal beeindruckend. Weil was ich krass finde bei ihm ist, der spricht ja eigentlich kein gutes Englisch. Ne? Ist aber trotzdem, weil er die richtigen Worte immer findet, ein Trainer, der extrem über die Motivation kommen kann, auch in einer Sprache, die nicht seine Muttersprache ist. Ne?
Ja.
Also finde ich wirklich eindrücklich. Und was ich auch cool finde, ist, du bekommst da mal ein Gefühl, wie groß dieser Club dann tatsächlich doch ist. Ne? Mit dem Stadion und mit dem Danny Levy, der übrigens sehr gut rüberkommt, finde ich.
Das
ist ja bei Sunderland etwas anders mit den Investoren. Aber der macht einen sehr guten Eindruck, auch so nach dem Motto, ich bin jetzt nicht hier der Alleinherrscher, der alles bestimmt und reinquatscht, sondern ich habe das Gefühl, der unterhält sich halt viel mit dem Trainer, ne? Der will wissen, was in der Mannschaft abgeht.
Ja.
Das fand ich sehr beeindruckend. Also ist auch
da bin ich dann immer ein bisschen vorsichtig. Bei solchen Reportagen ist es das, was es suggerieren soll, nach außen hin. Oder ist es in Wirklichkeit so? Also Danny Levy, wenn du dich mit Bundesliga-Managern unterhältst, sagen alle, also der Danny Levy ist ein unfassbar harter Verhandlungspartner.
Ein Killer,
also,
ne?
Da bleibt nicht viel Spiel nach links und rechts. Und das ist auch in der Beraterszene so hinterlegt. Also wenn sie einen Spieler unbedingt haben wollen, dann... Aber selbst einer wie Bale, ne, das geht nicht um jeden Preis. Das geht entweder zu den Konditionen, die er vorschlägt, oder halt nicht. So, und da ist ein ganz bisschen Spiel ist da drin und das ist es dann. Und das ist außergewöhnlich. Also Monchi ist auch so einer.
Ja.
Oder in Bilbao zum Beispiel. Also da weißt du, das sind einfach knallharte Verhandler, sitzen da und da gehört Levy dazu und er repräsentiert diesen Club wie kein Zweiter. Er ist dieser Club. Ja.
Ja,
also er ist sich auch der Verantwortung, glaube ich, zu 100% bewusst und macht keinen Quatsch.
Das merkst du in dem Gespräch, finde ich, wo Eriksen unbedingt gehen will.
Ja.
Und wo er eben auch klar macht, dass es entweder so läuft, wie sie es wollen, oder es läuft halt nicht.
Ja.
Genau, absolut. Was du gerade sagst, ne? Ich glaube, 20 Millionen brauchen wir und selbst das ist eigentlich schon für einen Spieler deiner Qualität viel zu wenig.
Ja.
Aber die wollen wir und keinen Cent runter. Und wenn es keinen Club gibt, der die bezahlt, dann musst du halt bleiben.
Ja.
So, ne? Und Eriksen gestern, um jetzt auch wieder den Bogen zu spannen, gestern gesehen im Trikot dann von Inter gegen Gladbach.
Ja.
Gutes Spiel gemacht, war ohnehin ein gutes Spiel, konntest du natürlich dann nicht sehen, logischerweise, aber war ein sehr intensives Spiel. Inter hat auch echt eine geile Truppe, finde ich, mittlerweile da zusammen.
Ja.
Und Lukaku musste ich jetzt nochmal reinwerfen, weil also das ist für mich einer der Top 3 Stürmer Europas, da bleibe ich dabei.
100%.
Und der hat ja bei ManU, korrigier mich, hat er nicht so richtig funktioniert, ne?
Doch, der hat schon funktioniert.
Ja, aber
es hat ein bisschen gedauert. Es hat ein bisschen gedauert. Aber der flog halt immer so ein Stück weit unterm Radar, was auch damit zu tun hatte, dass halt Manchester zu der Zeit ein bisschen unterm Radar flog. Das ist ein Ausnahmestürmer.
Ja.
Wirklich. Also vor allen Dingen in seiner Bauart. relativ einmalig in dem, also wenn du den siehst, ich meine, der Typ ist 4,80 Meter groß und wiegt 200 Kilo und läuft aber die 100 Meter unter 10 Sekunden, also jetzt zugespitzt, das gibt's, ein solcher Büffel, der noch so schnell ist, es ist unvorstellbar.
Exakt. Und wie er den Ball vorne hält, die spielen ja logischerweise, ist er auch der Zielspieler. jeder Ball, der nach vorne geht, geht entweder hoch und lang auf Lukaku oder in die Füße. Und du kommst als Verteidiger, du hast keine Chance, an ihn ranzukommen. Ja. Der ist gefühlt, ja, wie du sagst, 4,30 Meter groß, aber auch noch mal 2,20 Meter breit.
Ja, absolut. Also
das heißt, du kommst rechts und links.
Das ist der Ball, also du bist nah dran und der Ball ist trotzdem weit weg.
Genau, keine Chance. Keine Chance. Und dann ist der Brand torgefährlich und wie du sagst, dazu noch schnell, gerade auf den ersten Metern, brutal. Also,
man spricht von der Explosivität.
Ja. Technik noch dabei, super Schuss. Also gestern habe ich wirklich nochmal 90 Minuten den seit längerem mal wieder gesehen und es hat einfach, jeder Zweikampf hat Spaß gemacht, weil der einfach ein mega geiler Spieler ist. Und da wundere ich mich, dass der noch nicht bei einem, jetzt kann man sagen, Man U ist natürlich ein ganz großer Club, aber sind sie dann irgendwie doch nicht mehr, dass der noch nicht bei einem der ganz großen Clubs gelandet ist. Glaubst du, das wird noch passieren?
Ja, also bei ganz großem Club reden wir über
Die Real, Top 5,
Barcelona,
ja.
Was noch?
Ja, Bayern,
Bayern, Liverpool.
Liverpool, genau.
Ja.
Ja, sind sie wahrscheinlich, ne?
Ja, die sind halt alle von ihrer Spielweise so, dass sie sich nicht von einem abhängig machen.
Ja.
Also deshalb sind dann Spieler, Güteklasse, Lukaku oder auch Ibrahimovic dann eher für andere Vereine.
Absolut. Und der ist ja da bei Inter, ist es halt der Spieler, ne? Genauso wie Ibra wieder zwei Tage vorher das Derby entschieden hat. Unfassbar auch der Typ.
Stell dir mal Lukaku beim FC Barcelona vor. Der ist größer als alle. Ja. Das ist der größte und breiteste auf dem Platz. Er kann die ganze Truppe unter sich begraben, wenn er das möchte. Ja, also der neben Messi, das ist ja Wahnsinn.
Es stimmt. Wahrscheinlich ist das der Grund, aber es ist für mich einer der Top-3-Stürmer aktuell, bin ich
beleidigt. Ja, finde ich auch.
Ja.
Find ich auch.
Und um da nochmal einen Blick nach vorne zu wagen, vielleicht wollen wir ja gleich auch nochmal kurz über das Derby reden. Aber ich habe gesehen, nächste Woche ist ja da nicht nur Real Gladbach, was sicherlich auch für Fußballromantiker.
Mein Spiel.
Dein Spiel?
Ich freue mich wahnsinnig, wirklich. Und ich drücke so die Daumen, dass es ein paar Zuschauer gibt,
die das gucken dürfen. Aber es sieht ja nicht danach aus, ne?
Nee, es sieht nicht danach aus. Das stimmt. Also 10.000 wären schon gut.
Das wäre mega.
Das wär gut gewesen. Aber wahrscheinlich sind es dann die 300 und dann...
Vielleicht triffst du einen Eisvogel da wieder. Aber einen Tag später ist tatsächlich Ronaldo gegen Messi. Finde ich auch. Hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Gestern Abend irgendwo gelesen, ne?
Stimmt.
Ist natürlich auch nochmal ein schönes Duell, was es vermutlich jetzt nicht mehr allzu oft geben wird, ne?
Darf der dann schon wieder?
Also,
sind da die 14 Tage um?
Also, ich kann es dir nicht genau sagen, aber was ich gestern Abend gelesen habe, war, dass es zu dem Duell kommen soll.
So. Okay.
Ja.
Okay.
Aber es wäre natürlich schön. Es gibt ja auch noch ein Rückspiel. Also, dass die beiden halt nochmal aufeinandertreffen, ist halt, da geht ja auch ein bisschen eine Ära zu Ende. Ne? Was würdest du sagen, wer sind für dich so die nächsten, wir haben ja schon mal drüber gesprochen oder ansatzweise immer mal wieder drüber gesprochen, Samuel Eto'o hat jetzt vor dem Spiel gesagt, für ihn gäbe es, wer der neue Messi würde bei Borussia Dortmund spielen.
Und ja, also alles, was ich dazu sagen würde, hätte mit zu viel Halbwissen zu tun. Mhm. Ehrlicherweise kann ich dazu, also was jetzt so der Bereich 16-, 17-Jährige, das, was sich so in der Youth League tummelt und da beginnt zu strahlen, kann ich nicht so viel Substanzielles dazu sagen, weil ich es einfach zu wenig sehe. Ich kann es sagen über die jetzt so ihre ersten Schritte gehen.
Ja, sag mal.
Also zum Beispiel Ansu Fati
beim
FC Barcelona. Den habe ich letztes Jahr schon gesehen. Da spielte der, war der nicht, das war doch sogar in Dortmund, glaube ich.
Kam er rein, glaube ich.
Nee, ich glaube, da hat er sogar sein erstes Spiel von Beginn an
gemacht. Oder hat sein erstes Spiel gemacht,
Also irgendwie so. Und ich bin dann einfach mega beeindruckt, wie solche Kids, also wenn ich da an meine eigene Jugend oder an das an mein Umfeld da zu der Zeit denke, ja, also ich meine, wir sind mit der Trommel noch um den Weihnachtsbaum gelaufen zu der Zeit, ne? Also ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber wir waren dann, haben dann auch mal ein Glas Bier getrunken ganz verrückte Dinge gemacht, sind mal lange aufgeblieben oder weiß ich nicht, wir sind in den Wald gegangen und haben halt einfach Sachen gemacht, die typisch sind für 16, 17-Jährige.
Sind in den Wald gegangen.
Ja, haben wir eine geraucht heimlich, das meinte ich. Oder ja. So, also... Und da sind 16-, 17-Jährige, die einfach dann vor 70.000, 80.000 Fußball spielen. Das ist schon groß, ne?
Absolut.
Also da, größter Respekt. Also wenn ich jetzt Ansu Fati, glaube ich, ist einer, der den Durchbruch schaffen kann. Wobei du ja immer nicht weißt, also gehen sie dann auch die letzten paar Millimeter bis in die absolute Weltspitze. Also... Es gibt, glaube ich, keinen Spieler auf der Welt, der mit so viel Talent gesegnet ist wie Leo Messi. Ja. Das ist einfach außergewöhnlich. Cristiano Ronaldo hat es geschafft, mit einem außergewöhnlichen Arbeitsethos und viel Talent dahin zu kommen. Also der musste, glaube ich, insgesamt mehr dafür tun und hat es auch getan, um eben da dazu zu gehören. Ich finde, Neymar fällt schon ein bisschen ab. Also der hat die Fähigkeiten, aber... Er lebt zu wenig danach, sage ich jetzt aus der Distanz, ohne es zu 100% zu beurteilen zu können, weil ich ihn nicht kenne.
Aber es gibt immer wieder Nebengeräusche, die du bei Ronaldo und Messi halt nicht hattest.
Genau, absolut. Ja. Die siehst du einfach nicht. Also Ronaldo ist ist Corona-positiv und du siehst Videos, wie er auf dem Fahrrad sitzt und da in die Pedale tritt.
Nackt, natürlich.
Ja, natürlich nackt. Das ist einfach außergewöhnlich. Und wenn Messi den Ball am Fuß hat, dann ist er einfach ein besonderer Fußballer und ist ein besonderer Mensch.
So, würdest du Ibra noch mit in die Riege?
Ich würde Ibrahimovic jetzt nicht in die Top, wo die zwei sind, aber dann drunter. Der auch einen Wahnsinnskörper hat und da ist ja eben das Besondere, der ist jetzt mittlerweile 39, glaube ich, oder?
Wird glaube ich, 39, ja.
Ja, wird 39, also dass du dann in dem Alter noch solche Höchstleistungen bringen kannst und noch so außergewöhnlich, also immer noch dazu zählst, zur Weltspitze, das macht den ja so besonders.
Ja, und dann jetzt nochmal so eine schwere Verletzung auch gehabt zu haben, wo du sagst, okay, das in dem Alter, da sagen halt andere, das war's jetzt, ne? Aber so, ja. So tritt er halt nicht ab und sagt dann, hat er auch dann Corona gehabt und hat gesagt, so, wie Ibra ist ja so ein bisschen wie Chuck Norris, ne? Also,
ja, natürlich. Das Virus hat sich den Falschen ausgesucht. Ja, genau. Nimm das, Arschloch.
Das ist halt einfach, die Attitüde ist halt Weltklasse, ne? So, das und dann hast du wiederum Beispiele, die es dann eben nicht gepackt haben, die wahrscheinlich in dem Alter von Ansu Fati, der ist jetzt glaube ich 17, dann auch so hochgehypt wurden oder sogar schon ein Jahr oder zwei vorher. Freddy Adu fällt mir immer ein, damals US-Amerikaner, der, wo alle gesagt haben, das wird der neue Messi, das wird der neue Ronaldo. Ja. Nichts mehr von gehört. Ödegaard,
ja.
Ne, ist noch da, aber... ist auch nicht da, wo man ihn vielleicht gesehen hätte, möglicherweise.
Ja, kommt vielleicht noch. Genau. Ne? Kommt vielleicht noch, genau. Ja.
Und Moukoko ist halt jetzt der, wo alle, ich glaube, europaweit einig sind, dass irgendwie an dem kein Weg vorbeiführen kann. Aber ich bin da völlig bei dir. In dem Alter weißt du es halt nie genau. Aber Samuel Eto'o hat eben jetzt nochmal gesagt, das ist für mich der Spieler... den ich am ehesten auf dem Niveau von Messi sehe aktuell.
So, und von dem habe ich auch relativ viel schon gesehen und der Gedanke liegt nahe, dass das einer ist, der es in die ultimative Weltspitze schaffen kann. Und nichtsdestotrotz, es sind noch ein paar Unwägbarkeiten, die er im Zweifel auch selbst nicht beeinflussen kann. Also toi toi toi, schwere Verletzungen etc., die ihn dann zurückwerfen und dann vielleicht auch dafür sorgen, dass er mental plötzlich anders ist und in Zweikämpfen nicht mehr so angstfrei ist. Also auch das ist ja immer dann ein entscheidender Punkt, weil wie reagieren die auf die ersten Verletzungen? Hier sitzt der Rabe schon wieder. Hat man ihn gehört, der Rabe?
Ja, ich habe ihn gehört.
Der Rabe sitzt immer wieder gegenüber auf einem Schornstein.
Der Rabe nimmer satt.
Ja, der Rabe. Der Rabe Abraxas.
Abraxas. Ja, sehr schön, sehr schön.
Ottfried Preußler, ja.
Er ist nicht in den Top Ten übrigens, der Rabe, kann ich dir verraten.
Schade. Also der Rabe wäre mein Vogel des Jahres.
Nach dem Eisvogel. Das muss ich sagen.
Ja, also und zwar dieser Rabe, der hier immer wieder mich begleitet, wenn ich am Schreibtisch sitze, arbeite. Und dann kommt der Rabe und macht Rab, 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 Rab.
Du warst bei Mokoko.
Ja. Also das ist ja auch immer noch mal ein entscheidender Punkt. Wenn eine längere Verletzungspause, also Gott bewahre, ne? Aber so die erste Verletzung, die erste kleine Leistungsdelle, wie kommen die da raus?
Rückschläge einfach, ne?
Der hat Rückschläge im weitesten Sinne. Also wir haben letztes Jahr, fand ich auch zu Recht, Alphonso Davies extrem gelobt. Mhm. Jetzt ist er im Moment einfach in einer Phase, wo ihm so ein Stück weit die Stabilität fehlt. Ich glaube, dass Davies im vergangenen Jahr gewisse Mängel, die sein Spiel noch hatte oder auch haben musste, aufgrund des Alters, durch seine brutale Schnelligkeit kaschiert hat. So, jetzt hat er in seinem ersten Jahr als Profi, in seinem überragenden ersten Jahr als Profi alle Titel abgeräumt. Da passiert was im Kopf. Und wenn ihm dann 1-2% fehlen, dann dafür spielt er dann halt beim FC Bayern. Da sind dann halt plötzlich andere da, die das nochmal ganz anders auch lösen können. So, und dann fehlen ihm ein paar Millimeter und dann sitzt er auf der Bank. Das ist jetzt so ein Phänomen, wo du abwarten musst, wie geht er damit um? Er hat nichts an seiner Klasse eingebüßt, es fehlen ihm ein paar Millimeter und die fehlen ihm allerdings beim FC Bayern. Mhm. So, und dann sitzt jetzt ein 80-Millionen-Mann, Weltmeister, sitzt jetzt da als Platzhirsch auf der Position. Und damit muss dann auch ein 19-Jähriger erstmal umgehen und fertig werden.
Ohne dass
das es wieder... Das ist ein sehr sensibles Thema.
Absolut. Und das kannst du halt bei einem 16-Jährigen, wie es Mukoko dann, der darf jetzt, glaube ich, im November, irgendwann Ende November sein, das erste Mal spielen, das kannst du ja gar nicht absehen. Ne? Also ich glaube, dass Favre mit Sicherheit ein richtiger Trainer ist für ihn, weil das immer einer war, der die Talente auch nicht verheizt hat. Ich erinnere mich dann in Gladbach auch an Dahoud, wo Favre immer gesagt hat, was so ein bisschen typisch Favre war, in jedem Interview, in jedem Gespräch, wenn du über als Spieler diskutiert hast, vergesst mir Dahoud nicht, hat er immer gesagt, vergesst mir Dahoud nicht. Ich hatte ihn aber nie spielen lassen. Und dann hast du dann danach gefragt, warum bringen sie ihn dann nicht? Und dann hat er gesagt, ja, also so weit ist er noch nicht und bloß nicht verheizen. Und am Ende hat er es halt genau richtig gemacht. Ne? Hm. Ja, der wusste schon, was er kann, aber er sagt, es wäre vielleicht auch ein Fehler gewesen, den jetzt da einfach jedes Spiel zu bringen mit in dem Alter. Hm. Und der hat ihn behutsam rangeführt und dann war er dann irgendwann so weit, dass er Stammspieler war. Und das weißt du bei Mukoko, weißt du es halt auch nicht, wie der reagiert, wenn er das erste Mal für die Profis aufläuft und dann meinetwegen im ersten Spiel gleich 3 Tore macht, dann geht der Hype wieder los. Der Hype ist ja jetzt schon riesig. Was hat der für Werbeverträge mit Nike schon?
Ja.
Es ist ja unglaublich. Ich meine, die haben ihn aus der, ich habe mich damals mit seinem U15, glaube ich, Trainer vom DFB unterhalten, weil die haben ihn ja rausgenommen. Und das hat irgendwie so gar keiner so richtig mitgekriegt, dass Mukoko schon fast ein Jahr nicht mehr für Deutschland gespielt hat. Und ich habe dann irgendwann mal nachgefragt. Und da sagten die, ja, du kannst dir das nicht vorstellen. Als der das erste Mal, da haben die ein Freundschaftsspiel gehabt. Ich weiß jetzt nicht mehr wo. Ich sage jetzt mal Gibraltar. Und dann standen da irgendwie 18 Kamerateams und 30 Fotografen, nur weil Mukoko dabei war. Und es hat bei jedem Ballkontakt klack, 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 klack gemacht. Er sagte, es war weder für den Jungen noch für die Mitspieler war das ertragbar. Ne? Mhm. Es hat sich nur alles auf den fokussiert. Und deshalb haben sie entschieden, dass sie den da erstmal rausnehmen. Die wissen natürlich, dass er gut genug ist. Der hätte wahrscheinlich schon wieder zwei Jahrgänge drüber mitspielen können. Nur sie wollten halt auch diesen diesen Hype vermeiden, ne?
Ja, und das ist ja auch noch ein Punkt. Also Medien und Öffentlichkeit suchen, wir sprechen darüber, suchen, wo ist der neue Messi, wo ist der neue Ronaldo? Also ja. Denn der neue Messi konnte noch der alte Messi konnte noch vergleichsweise in Ruhe wachsen.
Ja.
Und
ja.
auch Cristiano Ronaldo konnte sich in die Marke CR7 hineinentwickeln. Das war damals schon nicht ohne, zweifellos. Auch da war der Hype groß. Aber da musste er erstmal in Vorleistung gehen, auch in Form von erfolgreichen Spielen in der ersten Mannschaft. Ja, da war klar, dass der Junge hat großes Talent. Aber er musste dann in diese Weltklasse erst sich hineinentwickeln.
Genau, Moukoko hat noch nicht ein Spiel gemacht, ne?
Genau.
Und ist schon ja, der neue.
Also bei Moukoko ist noch nie gegen irgendeinen, jetzt sind wir einen strammen Innenverteidiger, sag mal,
Ramos.
Zum Beispiel, der ist noch nie an Ramos zerschellt. Ja, und er ist auch noch nie an Ramos vorbeigekommen. Ja. Also das muss man halt immer bedenken. Insofern finde ich, ist es sehr, sehr schwer. Also er bringt sämtliche Anlagen mit und dann einfach mal gucken, was er draus macht, aber auch, was man ihn draus machen lässt, auch was das Schicksal ihn draus machen lässt.
Ja, und ich meine, um das abzuschließen, dann haben wir nochmal das Derby auch aufgegriffen in der Nachspielzeit. Er hat am Wochenende mit der Dortmunder U19 Schalke abgeschossen mit 3 Toren und wurde da aufs Übelste, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast,
wirklich widerlich, ja. Widerlich,
asozial,
also widerlich. Ja. Das ist unvorstellbar. Das ist wirklich unvorstellbar.
Und auch da, wir haben mit Schalke auch viel telefoniert und weil wir waren die ersten, die darüber berichtet haben. Und haben uns wirklich auch diese Übertragung, die Kollegen, die am Sonntag hier waren, angeguckt und bei YouTube und so weiter und haben das halt gehört, weil halt im Moment ja auch, also du konntest es wirklich raushören, brecht ihm die Knochen und was, ich will das gar nicht wiedergeben, was da alles Übelste gefallen ist. Und ich finde, da ist es dann auch fast schon, also ich will nicht sagen egal, aber ob es dann da auch noch, inwieweit es dann da noch rassistische Äußerungen gab, du weißt, was ich meine. Es ist halt einfach so widerwärtig, überhaupt an einen 15-Jährigen da so durchzubeleidigen. Das ist einfach abartig. Und ich finde,
das hat auf dem Fußballplatz nichts verloren.
Genau.
Das hat auch in der Gesellschaft nichts.
Genau. Und da musst du, ich finde, da muss es auch, das muss möglich sein. Sorry, die Leute ausfindig zu machen, wenn da 300 Leute nur waren. Das müssen alle mitgekriegt haben und die dürfen nie wieder ein Fußballstadion von innen sehen. Da bin ich einfach, das ist meine Meinung. Also da muss man dann vielleicht auch mal ein Exempel statuieren, um zu sagen, so bis hierhin und nicht weiter und das ist einfach Feierabend. So ist meine
Meinung. Und da muss man dann vielleicht auch einfach vom Platz gehen und muss sagen, nee.
Oder so, genau. Absolut. Wäre auch ein Statement gewesen. Definitiv. Okay, Wolf, wir sind schon wieder in der Nachspielzeit angelangt, wir sind schon drüber. Du bist am Wochenende im Einsatz.
Ja, ich versuche mich am Derby. Ich habe es jetzt wirklich gut erwischt, muss man sagen. Also die nächste Woche wird hochinteressant. Es ist Derby am Samstag und es ist
Real.
Gladbach Real am nächste Woche am Dienstag.
Gibt schlechtere Spiele. Mit Tauben, ohne Tauben, mit Eisvogel, ohne Eisvogel. Ja, aber
mal gucken, wie die Tauben aufs Derby reagieren.
Vielleicht
300 Zuschauer sind, glaube ich, da.
Vielleicht letzter, ganz kurze Einschätzung noch von dir zum Derby, weil Dortmund ja auch, haben wir jetzt nur gestriffen, also ehrlich gesagt einen unterirdischen Auftritt hingelegt hat am Dienstag.
Ja, also unterirdisch, das ist mir zu hart. Ich glaube, dass auch die Dortmunder Verantwortlichen da ein bisschen Polemik haben mit reinspielen lassen, aus gutem Grund. Man darf jetzt eins nicht vergessen, ne? Die Dortmunder waren auf 2-1 dran. Und ich behaupte mal, wenn Lazio das Dritte nicht macht, dann verliert Dortmund das Spiel nicht. Das nur dazu. Es hat eine Phase gegeben in diesem Spiel, wo Dortmund die Partie hätte kippen lassen können. Und deshalb ist mir jetzt so desolat oder so, das ist mir einen drüber, ehrlich gesagt.
Erste Halbzeit fand ich desolat.
Ja, erste Halbzeit war nicht gut. Halbzeit war nicht gut. Es war insgesamt auch, es war kein gutes Spiel von Borussia Dortmund und trotzdem hat es eine Phase gegeben im Spiel, wo sie zumindest hätten punkten können. Und dann ist ein ein Unentschieden in Lazio ist auch ein vernünftiges Ergebnis, finde ich, jetzt im Europapokal in der aktuellen Phase. Aber so verlieren sie es und haben über weite Strecken dieses Spiels keine gute Partie gemacht. Und es ist so weitestgehend für mich zumindest unerklärlich, wie es dazu kommen konnte oder wie es dazu immer wieder kommen kann.
Da bräuchten wir eine eigene Folge, ja.
Ja, da bräuchte man wirklich eine eigene Folge. Da muss man dann vielleicht auch tiefenpsychologisch einsteigen, ja, und braucht vielleicht auch noch deutlich mehr Hintergründe. Müsste näher an der Mannschaft dran sein, müsste näher am Trainerteam dran sein, müsste vielleicht auch näher an der Vereinsspitze dran sein, um da sämtliche Strömungen zu erfassen und mit einfließen zu lassen in eine Analyse. So von Weitem ist es doch unerklärlich, wie es immer wieder zu diesen Ausreißer nach unten kommen kann, dass diese Mannschaft zu leisten imstande ist. Das hat man ja auch schon gesehen und auch in dieser Saison schon gesehen. Und ich habe eigentlich gedacht mit Hoffenheim, ne, das war ja ein Riesenzock von Favre.
Ja.
Der lässt da fünf Leute draußen, die du eigentlich sicher in der Startformation verortest. Du schonst die, du guckst dir deine Alternativreihe an oder guckst dir Alternativen an, gewinnst dieses Spiel und Hoffenheim ist echt schwierig und das war ein ganz enges Spiel am letzten Wochenende und dann und drei Tage später im Vergleich ein unerklärlicher Vortrag in Rom. Das
macht's fürs Derby gefährlich, ne?
Das macht's fürs Derby gefährlich und Schalke nicht chancenlos. Weil dieses Spiel ist für Schalke ja in allererster Linie Chance.
Ja.
Das ist.
Genau. Dortmund kann nur verlieren.
Es ist kein allzu großes Risiko für die Schalker, weil man traut ihnen erstmal nichts zu. Wenn sie vier kriegen, sagst du, ja, siehste. War klar. Also die können in dem Spiel nur gewinnen. Sehr interessante, spannende Ausgangssituation. Leider keine Zuschauer.
Werden wir uns leider noch ein bisschen angewöhnen müssen.
300 sind da.
Grüß die Tauben von mir, Wolf.
Das mache ich.
Und stimm noch mal ab, ne? Also wichtig.
Ja, natürlich.
www.eisvogel.de vogeldesjahres.de/eisvogel. Besser geht nicht, Männer.
Das war die aktuelle Folge. Euch eine schöne Woche, schöne Tage. Bleibt gesund, werdet gesund. Lacht zwischendurch mal und sportlich bleiben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Auf Wiedersehen.